Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Alexander Berger, politischer Analyst bei Daumenthal und Sie, nebenbei auch noch CEO, früher Investmentbanker und heute eher im Hintergrund und analysiere das Geschehen von der großen Welt.
Politischer Analyst, also als politischer Analyst, da hast du ja derzeit wahnsinnig viel zu tun.
Oh,
Ukraine,
ja.
Russland, China, Taiwan, Krieg in Nahost und auch die Wahl in den USA. Um das so ein bisschen zu verstehen und dich kennenzulernen, was genau beurteilt denn ein politischer Analyst und was beurteilt er nicht?
Ja, der Unterschied, es gibt natürlich Charttechniker, ne, die ja auch ihren Job auch gut machen und Trends langfristig sehen. Politische Analyse geht einfach natürlich ein bisschen in die Zukunft mehr und analysiert, was machen denn unsere Politiker für Gesetze. Natürlich gehört dazu auch natürlich das Weltgeschehen dazu, also welche Kriege können entstehen, welche Kriege sind aktuell und was belastet eben Börsen oder was bringt Branchen natürlich auch nach vorne. Und das ist, dass man eben sehr, sehr eng mit der Politik, ich sage mal, nicht zusammenarbeitet, aber sich sehr, sehr viel einliest und einfach manchmal auch schon 3 Jahre im Voraus denkt, okay, da könnte was kommen von den Gesetzgebungen, was einfach besprochen wird im EU-Parlament. Und daraus kann man ablesen, welche Branchen in der Zukunft einfach spannender sind oder vielleicht auch auf der Verliererstraße dann oder Verliererseite dann auch sind. Ja.
Hat ein politischer Analyst auch Prognosen im Gepäck für den Ausgang von Wahlen oder von Konflikten?
Ja, natürlich. Man redet ja mit ganz, ganz vielen Menschen dann auch in dem Bereich. Also nicht nur mit Politikern, sondern eben auch mit dem Umfeld. Und natürlich jetzt USA, wenn du es ansprichst vielleicht, wo ich doch auch sehr, sehr gut verdrahtet bin, redet man natürlich auch viel, viel mit Firmen auch. Wie ist da die Stimmung? Welcher Politiker ist vielleicht gewünschter? Welcher hat bessere Ideen? Was für bessere Gesetze er einfach dabei hat? Und natürlich kann man daraus schon ablesen, wie zumindest der Trend ist. Natürlich ist eine Wahl immer offen und man kann natürlich jetzt nicht 100% das sagen, aber man kann schon ziemlich genau voraussagen, in was für eine Richtung es geht.
Also US-Wahl, Trump, das ist natürlich das große Thema.
Ja, natürlich. Ja.
Ich übertreibe jetzt vielleicht, wenn ich sage, Trump, ein verurteilter Finanzbetrüger, ein Frauenbelästiger, mutmaßlicher Wahlfälscher, da hat es ja noch kein Urteil gegeben meines Wissens, wieder im Weißen Haus. Was würde das bedeuten?
Es kommt darauf an, für wen. Ja, also natürlich, das, was er schon angekündigt hat, wenn er tatsächlich wieder Präsident wird, dann ist sicher Biden und Biden Junior auf der schwarzen Liste. Aber das interessiert uns ja jetzt, ich sage mal, in der Börse nicht so. Uns interessiert dann mehr natürlich, was passiert dann eben mit der Wirtschaft und was passiert eben mit der Börse. Und die Firmen begrüßen durchaus aktuell in den Umfragen, wenn Trump drankommt. Er ist eher für eine leichtere Regulatorik, also er ist ein Wirtschaftsförderer. Von dem her ist da der Trend aktuell komischerweise aus europäischer Sicht manchmal nicht nachvollziehbar, weil natürlich alles, was du sagtest, ist natürlich ja dran, was dran und er hat auch noch viel vor sich, denke ich. Aber seine Wirtschaftspolitik, die er eben im Gepäck hat, die wird begrüßt und Biden hat, ich glaube, er hätte keine Chance, wenn die Demokraten zum Beispiel einfach jemand anders aufgestellt hätten. Also auch das hört man von vielen Firmen, mein Gott, ich kann Biden nicht wählen, der ist einfach zu langweilig. Auch durchaus, wenn man das so sagen darf, für viele Amerikaner, die einfach sagen, er wirkt älter, obwohl Trump ja genauso im Prinzip im gleichen Alter ist. Das ist so der Trend aktuell, dass es durchaus sein kann, dass Trump eben auch gewinnt und für die Börse durchaus, für einige Branchen, die Finanzbranche zum Beispiel, würde es sicher begrüßen, weil einfach da die Regulatorik zum Beispiel lockerer ist.
Warum schaffen die Demokraten es nicht, eine Alternative aus dem Hut zu zaubern?
Das liegt immer natürlich daran in dem System. Das System der Politiker ist auch, wenn ich das so sagen darf, auch in Europa so. Natürlich sind altgediente Menschen Politiker, die natürlich dann auch ungern zurücktreten und jemand Jüngeres den Vortritt lassen. Das kennen wir auch aus Deutschland.
Ja, wenn ich, ja, meinst du wirklich, das ist ein Grund, dass der nicht
loslassen kann? Also Biden hat selber gesagt, er tritt nochmal an, um eben Trump zu schlagen. Also es ist eher so ein Ego-Wahl. Also
wir hatten ja auch mal so eine Geschichte. Ja. Da wollte es ja auch ein Kanzler nochmal wissen.
Das geht nie
und
gut
dann,
aus.
Ist dann krachend gescheitert.
Genau. Und natürlich lässt man dem Präsidenten immer den Vortritt. Er darf grundsätzlich von der eigenen Partei, normalerweise altes Gesetz, darf er nochmal antreten, wenn er möchte und Biden möchte. Von dem her tut sich die Demokraten natürlich schwer, jetzt hier jemand, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel Obama die Frau angetreten wäre, die hätte haushoch gewonnen.
Ja,
Michelle zum Beispiel, die hätte haushoch gewonnen.
Ne? Das wollte ich gerade fragen. Noch ist er ja nicht nominiert.
Nein, das wird erst beim nächsten Mal. Also diesmal läuft es durch mit Trump, Biden und beim nächsten Mal...
Aber Biden ist doch noch gar nicht nominiert. Das heißt, es könnte eine Überraschung geben.
Es könnte eine Überraschung geben, ja. Aber ist ja unwahrscheinlich.
Das wäre doch ein Coup, wenn die jetzt
Aber es wäre ein großer Deal, ja. Also, das,
also mal ganz ehrlich.
Dann ist die Wahl verloren für Trump. Ja.
Nominierungsparteitag und Biden kommt auf die Bühne, ja, und macht seine Rede und sagt, und ich nominiere Michelle Obama.
Ja, also das wäre natürlich ein super Knaller und wäre dann auch die Wahl gewonnen für die Demokraten. Aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja.
Einfach aus dieser Systematik, man macht es nicht. Und auch ist es so, dass Obama, Michelle, wenn sie drüber nachdenkt, ihr Sieg ist natürlich nächstes Mal noch sicherer. Ja, weil dann tritt sie natürlich an gegen einen neuen Republikaner und da hätte sie die Wahl sicher leichter gewonnen. Kann auch sein, wobei sie kennt das Weiße Haus und hat auch gesagt, sie will eigentlich gar nicht mehr dahin. Ja.
Was?
Die Ehefrau von Trump übrigens sagt das Gleiche. Also vielleicht ist es gar nicht so toll da.
Also was mich immer wieder wundert und was ich nach wie vor nicht verstanden habe und was mir auch keiner erklären kann, wenn in einem anderen Land, was vielleicht nicht annähernd so demokratisch angehaucht ist wie die USA, wenn dort ein Präsidentschaftskandidat sich so aufführen würde wie Trump, mit seinen ganzen Prozessen, mit Schmiergeld, mit Wahlbetrug, mit Belästigung und so weiter und so weiter. Die Welt würde doch aufschreien und er hätte doch nicht den Hauch einer Chance.
Ja, also das amerikanische System ist grundsätzlich mal anders. Der, wo am lautesten schreit, gewinnt die Wahl und das geht auch schon, das kann man in den letzten 30 Jahren auch schon so sehen. Ich meine, Reagan Senior, ja, auch alter Cowboy-Held, war ja auch, sag ich mal, und auch Bush. Es gab immer wieder so Kandidaten als Bush Junior in dem Fall, war ja auch nicht gerade so, dass wir Europäer gesagt haben, oh, wie kann jemand die Wahl gewinnen? Und er hat sie locker gewonnen natürlich auch. Und bei Trump ist es natürlich so, das ist neu, glaube ich, dass vor ein paar Jahren hätte er sich schwer getan. Weil die ganzen Anklagen natürlich, die sind da. Er nutzt es aber natürlich, um medial dazustehen und er präsentiert sich natürlich als Opfer. Und da ist durchaus, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, ob was stimmt, ja, was er gemacht hat, aber es stimmt schon, dass die New Yorker Staatsanwaltschaft natürlich eine Vielzahl an Klagen eingereicht hat und es auch alles kurz vor der Wahl. Man hätte das natürlich auch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren schon alles machen können. Und das ist, was er nutzt. Und das kommt bei den Wählern eben so an.
Oder auch vorantreibt, dass er sagt,
natürlich, ja.
Ich verzögere das so bis die Wahl vorbei ist.
In die Wahl rein. Ja. Also ich glaube, ich habe neulich gehört, dass der Richter ihm sogar verboten hat, es bei der Ausschulung von seinem Sohn dabei zu sein. Also es sind schon so Possen auch. Es ist sehr politisch aktuell, diese Gerichtsurteile oder Gerichtsverfahren ja erstmal. Und das kommt bei der Bevölkerung in den USA eben nicht so gut an, diese Vielzahl. Und normalerweise ist es auch so, klar, normalerweise wird man als früherer US-Präsident gar nicht angeklagt. Also auch da hält sich der Staat...
Noch nie gegeben.
Hat es noch nie gegeben. Und auch da hält sich natürlich jetzt weder Biden dran, noch natürlich der Justizminister, noch natürlich der Generalstaatsanwalt.
Was passiert denn eigentlich, auch diese Frage muss man stellen, angesichts des hohen Alters beider Kandidaten, was passiert denn, wenn ein Präsident, ein amtierender Präsident stirbt?
Wird automatisch der Vizepräsident. Es kommt also nicht wie in anderen Ländern zur Neuwahl, sondern der Vizepräsident wird dann eben für die restliche Laufzeit eben dann der US-Präsident. Und dann gibt es erst wieder Neuwahlen. Also eigentlich ein relativ gutes System, ohne große Kosten oder Neuwahlen dann zu verursachen, weil die Amerikaner wollen immer nahtlos, sag ich mal, regiert werden. Und das ist das alte System, das bis heute auch funktioniert.
Heißt dann für die Börse, wie würde die dann reagieren? Okay, kurz mal erschrocken, jetzt ist da...
Ja, es kommt darauf an, wer die Vize sind. Ich meine, das ist ja auch noch nicht 100% klar. Ich meine, im Fall von Trump geht man davon aus, dass es eben der Gouverneur von Florida wird. Und bei Biden bin ich jetzt nicht sicher, wen er dann tatsächlich nimmt.
Aber nochmal Kamala Harris nimmt?
Wahrscheinlich, aber die ist natürlich jetzt auch, wenn man das fairerweise auch so sagt, die letzten 3,5 Jahre nicht wirklich in Erscheinung getreten. Also ich habe nicht viel von ihr gehört. Ja.
Ist das was Außergewöhnliches, dass die Vizepräsidenten nicht in Erscheinung treten? Weil, ganz ehrlich, wenn du mich jetzt fragen würdest, wer war vorher Vizepräsident, also dann müsste ich ganz tief überlegen in meinen grauen Zellen, aber ich käme jetzt da nicht drauf.
Ja, da hast du schon recht. Also sie sind immer im Hintergrund, aber bei ihr hat man schon vermutet, dass sie
das
eben...
Das war, glaube ich, Mickey und Donald. Also so,
genau.
So,
ja.
Das war dieses
genau.
Wortspiel gewesen.
Aber bei ihr hat man schon gedacht, okay, sie ist ein bisschen stärker im Vordergrund und war doch sehr, sehr zurückhaltend. Aber das liegt natürlich immer auch am Chef, das muss man auch so sehen. Und in dem Fall war es Biden natürlich, der einfach hier die Show für sich auch natürlich beansprucht.
Was Biden auf den Weg gebracht hat, das ist der Inflation Reduction Act. Also da geht es um richtig viel Schotter. Ein riesiges, schuldenbasiertes Konjunkturpaket. Ist ja in den USA ist das ja üblich, Schulden zu machen. Wie politisch brisant ist denn das oder kann das werden?
Naja gut, die Verschuldung ist bei jedem Präsident ja immer ein Thema. Dann müssen die anderen immer zustimmen, ob die Verschuldungsquoten nach oben geschraubt werden. Ist ein normales Spiel. Man muss aber sagen, er hat natürlich hier viel, viel Geld in die Hand genommen. Das hat auch gewirkt und wir sehen es ja auch, die Abwanderung auch von deutschen Firmen in die USA hat zugenommen. Es gibt durchaus auch einzelne Staaten, die noch weitere Fördertöpfe auch haben. Gerade im Süd-USA wird ja wirklich geworben, auch um Mittelstand. Du hast günstige Energiepreise, du kriegst die Straße hingebaut, du hast natürlich Atomstrom, ist auch nur CO2-neutral, dann von der Außenmarketing, du kriegst günstige Arbeitsplätze. Also es sind schon viele Firmen, die einfach abgewandert sind von den großen Produktionsanlagen und es gibt auch immer mehr Mittelständler. Und das ist natürlich einer dieser Fördertöpfe, unter anderem, wo die EU aus meiner Sicht 2 Jahre eben nicht viel gemacht hat, weil man könnte natürlich gegensteuern, aber es kam nichts.
Kriege, Ukraine, Russland und Nahost, Israel, Iran. In beiden Kriegen engagieren sich die Amerikaner sehr stark, vor allem finanziell. Ganz klar. Jetzt die letzte Entscheidung, die Ukraine doch noch zu unterstützen. Das kam ja wieder so auf die allerletzte Rille. Auch nachdem Israel quasi hier den Gegenschlag von Iran abgewehrt hatte, da hat man sich seitens der Amerikaner auch noch sehr stark gemacht und hat da kräftig mitgeholfen. Und Zelensky sagte ja, warum helft ihr uns nicht mehr? Und erst dann ist dann freigemacht worden. Diese Rolle der Amerikaner in den beiden aktuellen relativ großen und auch gefährlichen Kriegen, wie beurteilst du das?
Ohne die Amerikaner, und man muss immer noch so sehen, die Militärausgaben sind ja doppelt, dreimal so groß wie von Platz Nummer zwei. Das heißt, ohne die USA kannst du heute auch keinen Krieg, sag ich mal, wirklich gewinnen, aus Sicht jetzt der Ukraine oder auch von Israel. Bei Israel ist es natürlich so ein bisschen die Schutzmacht, die dahinter steht, ja, und natürlich auch liefert mit Waffen. In der Ukraine, da ist die Thematik, weil du es gesagt hast, ist verzögert worden. Ja, es gibt eben hier auch zwiespältige Meinungen in den USA. Zum einen für die Amerikaner ist Europa immer weit weg. Viele Amerikaner verstehen auch nicht wirklich vielleicht, was da ist. Vielleicht verstehen sie diesen Ost-West-Konflikt, aber sie kennen natürlich diese einzelnen Länder nicht so wie wir natürlich. Und die Republikaner sagen regelmäßig natürlich, wir stampfen das Geld ein. Was dann natürlich für die Ukraine natürlich ein tatsächliches Problem wäre, dann müsste die EU einschreiten mit Militärlieferungen deutlich höheren Umfang militärisch, also vom Geld her. Das ist sowieso ein Konflikt, der uns sicher noch lange beschäftigen wird und der sehr, sehr schwer ist.
Wenn es nach Trump geht, der sagt ja, wenn ich Präsident wäre oder wenn ich Präsident bin, dann ist der Krieg in der Ukraine vorbei.
Ja, du kannst, also ich glaube ihm das auch. Er ist ja genau das Gegenteil von Biden, das darf man jetzt auch mal so sagen. Er ist ja gegen Krieg, er ist ja eher der Friedensstifter. Das ist tatsächlich so, er mag keine Kriege. Ich glaube, er wird es hinbekommen, aber jetzt unsere Kollegen von der Welt haben ja gestern, ich sage jetzt mal, geleakt, ja, diesen Friedensvertrag, der ja zwei Monate nach Kriegsbeginn eigentlich auf dem Tisch lag, ausgehandelt durch Erdogan in Istanbul. Da stand im Prinzip drin, wie man von heute auf morgen, sagen wir, das beenden könnte. Und das würde sicher heute vielleicht immer noch funktionieren. Da stand im Prinzip kurzum drin, die Ukraine darf eben nicht in die NATO eintreten, muss immer neutral bleiben und wird aber dann im Gegenzug geschützt durch eben die großen UNO-Nationen. Natürlich, die Krim wäre nicht zurückgefallen, aber man könnte eigentlich so den Krieg sofort beenden. Aber dazu muss man halt auch in den Verhandlungstisch wieder gehen. Und das ist aus meiner Sicht, wenn ich das so sage, darf sehr, sehr lange nicht passiert. Und aktuell ist ja auch der Status, dass die Ukraine sagt, wir wollen jeden Quadratkilometer zurückhaben, inklusive die Krim. Und da muss man jetzt, wenn man einfach mal die Geschichte zurückschaut und andere ähnliche Situationen anschaut, das wird sehr, sehr schwer. Das werden die Russen nicht akzeptieren. Das heißt, man muss eben hier irgendwo einen Mittelweg finden. Und das ist das, was du sagtest, das ist Trump. Trump ist ein Verhandler, der einfach sagt, was ist das Maximum, aber wir brauchen eine Lösung. Und das ist sein Weg sicher, der dann sagt, okay, es gibt hier halt einen Strich, dann ist es so. Ja, und dann ist, er hat die Macht auch, weil ohne Geld, wie du vorher auch ja gesagt hast, hat die Ukraine ein Problem.
Dieser andere Krieg, der Nahostkrieg, der geht ja noch länger. Also ich sag mal, das sind ja bald 4000 Jahre. Also,
ja, wenn du so
bekannt,
siehst,
dass
ja.
Ich immer wieder mal ja. Übertreibe. Aber da kann man nicht vorstellen, dass da in irgendeiner Schublade ein vernünftiger Friedensvertrag dann irgendwo liegt, weil das ja so verfahren ist. Und ich bin davon überzeugt, die werden sich auch in 4000 Jahren immer noch die Köpfe einschlagen.
Ja, also du hast recht, dieser Konflikt, den kann man nicht einfach mal von heute auf morgen lösen. Also auch da Trump hat ja die Zwei-Staaten-Lösung als auch in der Schublade und wollte sie ja auch umsetzen. Das ist auch das Einzige.
Die ist ja auch schon seit Jahrzehnten in der
Schublade. Die gibt es schon, sind immer. Und die Parteien, ich nenne es einfach mal so, die zwei, die werden sich auch nie selber einigen können. Es muss von außen kommen und es muss zu einer Zwei-Staaten-Lösung irgendwann kommen. Anders kannst du da gar keinen Frieden reinbekommen. Aber selbst dann, da hast du vollkommen recht, dann wird es immer noch Streit geben um eben einzelne Quadratkilometer, um Regionen, wem gehört was. Es ist sehr, sehr schwer, man muss es aber natürlich befrieden. Und dazu ist aus meiner Sicht tatsächlich nur die Zwei-Staaten-Lösung dann auch irgendwann möglich, was auch einige in der Bevölkerung von Israel auch so sehen. Die Politik aktuell nicht, aber auch da ist sicher der Faktor immer die USA.
Wo liegen die Chancen in diesen aktuellen Konflikten für die Kapitalmärkte?
Naja gut, Kriege sind nie gut für die Kapitalmärkte. Klar, es gibt Branchen, die profitieren, das haben wir ja auch gesehen. Die Rüstungsindustrie, die ist natürlich, die Branche ist zum einen sehr, sehr stark gelaufen, zum anderen wird sie jetzt auch anders gesehen. Also sie wird ja jetzt auch, sag ich mal, ich habe erst neulich dazu auch ein Statement gegeben, im ESG-Bereich sieht man jetzt eben Verteidigungsfirmen raus. Also es sind keine Rüstungsfirmen mehr, sondern wir sagen also viele, okay, man braucht eben auch diese Rüstung, um tatsächlich sich verteidigen zu können, die Demokratie, also den Einzelnen zu schützen. Von dem her, das hat sich geändert und profitiert natürlich. Das wird auch weiterhin so sein, außer selbst wenn Trump kommt und jetzt, sage ich mal, der Friedensengel wäre, dann ist er der Erste, der sagt 2% erstmal in der NATO für jeden vom Bruttoinlandsprodukt für Rüstungsausgaben. Deutschland ist bei 1,5. Das sind sicher die Chancen, aber Kriege selber sind nie gut, weil natürlich für die Börsen ist es immer eine Belastung auch.
Wenn du jetzt als politischer Analyst die Welt anschaust, und ich schaue jetzt auch, Tim Schäfer ist jetzt gerade gekommen, da werden wir über USA dann gleich nochmal sprechen im nächsten Interview. Wenn du die Welt anschaust, wo sind die nächsten Krisenherde, die wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben?
Also ich würde eher sagen, das, was ich so sehe, ist natürlich immer das Thema im chinesischen Meer. Das heißt, da haben wir natürlich die Situation mit Taiwan, China. Das ist gerade ein bisschen ruhiger, wenn man so sagen darf. Aber da ist ein großer Faktor, der eine große Unruhe bringen würde, auch in den Kapitalmärkten. Also wenn es da wirklich zur Übernahme kommen würde durch China, dann hätten wir sicher auch in den Börsen eine sehr, sehr große Belastung in Asien, und das würde ja auch überschwappen auf die amerikanischen Märkte und europäische. Ansonsten gibt es viele andere Krisenherde, das ist aber dann oft auch eben terroristischer Natur. Das ist auch, warum Militäraktien auch immer mehr und mehr auch gekauft werden, weil auch da natürlich Krisenherde sind, sowohl in Südamerika als auch global gesehen. Aber wenn du Kriege ansprichst, sehe ich eigentlich, dass China, Taiwan als nächstes Problem, das auftauchen könnte.
Alexander Berger, politischer Analyst und CEO bei Daubenthaler und Sie. Danke dir fürs Interview und den Besuch hier am mobilen Studio von Börsenradio auf der Invest 2024.
Ich danke dir auch für die Einladung. Dankeschön.
Börsenradio Network AG. Ihre Information rund um die Börse.